3, 2, 1.
Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 107 mit Dennis Gehlen.
Danke, Chris Hahner. Schön, dass wir uns heute hören. Für euch da draußen natürlich nur hören, aber auch sehen, wie gewohnt am Montag.
Ja, wie geht's dir? Ich muss andersrum fragen. Also, wie geht's dir persönlich?
Ja.
Und dann haben wir ja letzte Woche deine Firma thematisiert, also das Produktionsgeschäft. Da kam dann ja auch noch ein Video zu. Ja. Wie geht's dir damit? Also ich muss dich zweigeteilt fragen.
Ja, also grundsätzlich, wie geht's mir grundsätzlich? Ich bin super krass gestresst, weil wir diese Woche ja gleichzeitig auch die Gamescom LAN haben. Und das ja für uns auch ein First-Timer ist und der natürlich auch viele Herausforderungen hat. Mal gucken, noch sehe ich keine heftigen Brände, aber ich glaube, es werden ganz viele kleine sein. Und ich hoffe, dass wir sie halbwegs gut meistern. Das Team wird sich echt Mühe geben auf beiden Seiten, MOI und wir. Da haben wir ein gutes Gefühl. Und zu der anderen Thematik, wir hatten ja am Dienstag die Aufnahme und ich habe ja dann dir geschrieben, okay, lass mich das im Podcast erzählen, damit ich mir den Druck mache, am nächsten Tag dieses Video auch öffentlich zu machen. Ich habe es dann morgens um 7 aufgenommen. Hier waren ja 6, 7 Leute bei mir zu Hause, die hier auch geschlafen haben. Die musste ich dann teilweise aus diesem Raum hier rausschmeißen morgens. Und gesagt, hey, ich würde dieses Video gerne aufnehmen. Ich muss das jetzt machen. Habe ich dann gemacht und merkst natürlich schon wieder so, boah, ist ein emotionales Thema, ist dir wichtig, du merkst, wie wichtig dir das auch ist, war aber dann, und das war krass, im Nachgang wäre gelogen, wenn ich überrascht bin, aber in dem Moment, wo ich gepostet habe, habe ich dann auch erst verstanden, wie viel positiven Zuspruch man bekommt, weil vorher war es für mich nur eine Hürde und danach war es für mich krass positiv zu sehen, wie die Leute reagiert haben. Ich habe da aber, und das schwöre ich, keine Sekunde vorher drüber nachgedacht, ist mir aber dann natürlich vollkommen bewusst geworden. Ich habe dann gecheckt, okay, krass, du kennst natürlich auch viele Leute und die Leute sind super lieb und mega supportive und das wiederum war natürlich sehr motivierend und auch hat ein gutes Gefühl gegeben, ist natürlich aber trotzdem jetzt ein Chaos, weil sich unglaublich viele Leute gemeldet haben. Ich hatte am nächsten Tag auch noch Geburtstag, das heißt, hat das alles mal 5 skaliert, weil Leute dann gedacht haben, jetzt melde ich mich erst recht. Ne? Und darüber habe ich natürlich auch fairerweise nicht nachgedacht, aber war schön, war wirklich gut und hat, glaube ich, auch irgendwie, weiß ich nicht, allen, also auch bei uns im Team sicherlich auch ein gutes Gefühl hinterlassen, so gesehen, okay, wir sind den Leuten nicht egal und echt viele Gespräche auch gescheduled danach, wo Leute sagen, lass mal quatschen und gucken, wie wir helfen. War super, ich muss das aber noch verarbeiten, ehrlicherweise, weil wir gleichzeitig in diesem Event sind. Also das ist ein positive Mixed Feelings, aber Mixed nicht negativ.
Möchtest du Feedback von außen?
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, dass das, was du gemacht hast, und das rechne ich unter anderem auch dem Hendrik Ruhe gerade ganz groß an, ist halt einfach mal ehrlich sein. Musst du einfach mal ehrlich kommunizieren, einfach mal die Dinge benennen, wie die sind. Und ich glaube, dadurch bekommst du halt auch irgendwie erst diesen Zuspruch. Oder Leute verstehen das, weil ganz oft geht es ja vielen Leuten ähnlich, aber niemand spricht drüber. Und wenn du dich zuerst irgendwie öffnest, das habe ich so mitgenommen in den letzten Jahren, wenn du zuerst anfängst, mal ehrlich über Dinge zu reden, merkst du, dass deinen ganzen Gegenübern halt ähnlich geht. Oder ja, ne, es gab ähnliche Situationen oder sie haben das irgendwie auch schon mal erlebt, ne, oder kennen jemanden, der einen kennt, weißt du, wie das ist.
Ja.
Aber ich glaube, das ehrliche Gespräch ist momentan echt wichtig. Und ich fand das gut. Also ich fand das einfach sehr, sehr ehrlich.
Danke dir. Ja, also das habe ich, glaube ich, in einem Video, ich habe mir das auch nicht einmal mehr angeguckt übrigens. Ich habe das aufgenommen und habe das dann weitergeleitet und habe gesagt, Jungs, wenn das so passt, würde ich das einfach bitte jetzt so dann nehmen. Ich habe es seitdem auch selber nicht mehr angehört, nicht ein einziges Mal. Aber ich glaube, ich habe auch irgendwo gesagt, dass ich natürlich selber auch immer mal wieder Gespräche geführt habe mit Leuten, denen es ähnlich geht und gleichzeitig, dass ich glaube, dass es halt total hilfreich ist, offen darüber zu sprechen, dass es anderen Leuten auch helfen kann. Diese Transparenz halt eben auch total wichtig ist. Ne? Man kann dann auch anders damit umgehen, insgesamt.
So, Gamescom-LAN.
Yes.
Dann nehmen wir auf. Hat Johannes gesagt, soll ich erwähnen.
Das ist gut. Wir nehmen auf. Wir haben eine Doppel-Tim-Folge. So viel kann man schon mal sagen. Gleich lösen wir auf, was ich damit genau meine. Aber wir nehmen mit Tim Endres am Freitag live um 21 Uhr im B2B-Bereich auf der Gamescom-LAN auf. Chris und ich, Johannes wird auch vor Ort sein. Das heißt, ihr könnt uns drei dort treffen. Tim Endres ist der Director der Köln-Messe, der auch die Gamescom, also aus Köln-Messe-Sicht, verantwortet. Und Ich habe den, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, den schon mal irgendwo in einem Podcast oder ähnliches gehört zu haben. Freue ich mich sehr drauf. Was sagst du, Chris?
Ich habe gemischte Gefühle. Ja, ich freue mich auf die, Live-Aufnahme. Ich muss mich dazu noch gleich nochmal all mit dir synken, wenn wir hier durch sind.
Ja.
Aber klar, ich habe Bock, live aufzunehmen. Also ja. Ne, ich glaube, das wird gut. Thematisch sehr relevant.
Leute können, das kurz im Kontext, ich gebe einen kleinen Kontext dazu, die Leute können vor Ort live zuhören, ungeschnitten.
Ja. Und Fragen stellen?
Vielleicht auch ein bisschen Q&A machen zwischendrin. Am Ende vielleicht oder so.
Ja, wenn sie was reinrufen, können wir das ja nicht.
Ja, lass uns das nur nicht so eskalieren wie beim Circle. Aber ich glaube, das ist cool. Und dass wir die...
Ich wollte dem Tim auch nur Angst machen.
Ja, zu Recht.
Also nicht dem Tim hier, dem anderen Tim.
Dem anderen. Naja, aber ich freue mich wirklich drauf. Also du kennst den Tim, glaube ich, noch nicht so wirklich.
Ne? Ich glaube nicht, ne?
Ich mag den wirklich, also das ist jetzt doof so zu sagen, aber ich mag den wirklich auch gern. Ist ein sehr cooler, aufgeschlossener Typ. Und ich glaube, muss ja auch in einem Konstrukt arbeiten, was vielleicht nicht immer total flexibel ist. Und ich glaube, dafür ist er ein total guter, flexibler Typ. Ich bin gespannt, wie es wird.
Ja, ich auch.
Ja.
Kommen wir zum anderen Tim. Wir haben auch einen Tim hier.
Ha!
Wir haben eine Audienz bekommen.
Auch ein netter Tim.
Ja, wissen wir noch nicht.
Meistens, oder? Kommt drauf an, ne? Wenn er verliert, wahrscheinlich auch nicht so gut drauf. Die Reichert sind da nicht so beliebt beim Verlieren.
Das stimmt, aber sind wir doch alle nicht so wirklich. Wir sind doch alle keine guten Verlierer, oder?
Ja, das stimmt.
Zumindest im Sport. Bei anderen Dingen kann man ja noch eher verlieren, aber im Sport ist es schon, da muss der Ehrgeiz schon ganz vorne dran stehen.
Siehst du, meine Frau sagt mir nach, ich bin auch ein schlechter Gewinner.
Also hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das eigentlich die schlechten Gewinner sind echt die ganz unangenehmen Typen.
Boah, ich hab fast meine Cola ausgeschüttet.
Hier werde ich direkt geoutet.
Oh, das Bild von Chris hat sich gerade ein bisschen verändert in meinem Kopf.
Für mich auch.
Ja, siehst du? So.
Nein, ich glaube, deine Frau will dich noch foppen.
Ja, ich glaube auch. Einigen wir uns drauf.
Gut.
Ja, schön. Also okay, wir wissen jetzt, du bist Tim. Wir haben den Namen Reichert schon gehört. Magst du dich einfach mal vorstellen für alle, die jetzt zuhören?
Gerne. Also genau, mein Name habt ihr gehört, Tim Reichert. Werd jetzt bald schon 45 Jahre, 2 Kinder, wohnhaft in Oberhausen und gehöre irgendwie dieser Reichert-Familie an, die mit eurem Geschäft ja auch ganz, ganz viel zu tun hat. Also Gaming, E-Sport, klassischer Sport ist, glaube ich, auch jeder hier in dem Call irgendwie interessiert und begeistert. Das bin ich und bin jetzt auch nicht mehr und viele kennen mich, glaube ich, entweder über meinen älteren Bruder oder über meine eigene E-Sport-Karriere, welche mal bei SK Gaming oder Comeback später, glaube ich, nochmal dazu gestartet hat, aber eigentlich so richtig im E-Sport erst bei Schalke 04 losging, also dass für mich eine berufliche Karriere daraus geworden ist, und vorher habe ich vieles andere gemacht, und jetzt bin ich inzwischen bei Giant X, werden wir mit Sicherheit auch später drüber reden.
Auf jeden Fall. Da haben wir viele Fragen. Fangen wir vorne an. Du bist ja, also ich ja, würde ja, das, doch, das ist dann schon, glaube ich, der Anfang. Du warst ja tatsächlich Mitbegründer von SK Gaming.
Ja, tatsächlich waren ich das, meine beiden Brüder und ein paar Freunde, wobei wir ja immer noch so eigentlich eher Spaß darüber machen. Das ist ja es war ja nicht so, dass wir eine Organisation gegründet haben, sondern eigentlich haben wir ja nur einen Namen gesucht für 5 Freunde oder 10 Freunde, die miteinander spielen wollten. So, das hat ja nichts mit irgendeinem Geschäftsmodell dahinter zu tun. Und dann hatten wir relativ viel Talent im Videospiel. Also wir waren dann ganz gut und haben dann so Sachen wie Deutsche Meisterschaft und LAN-Partys gewonnen. Und dann ist da auch nur was draus geworden, also langfristig, weil wir einen älteren Bruder hatten, der da das ganze Thema schon sehr, sehr stark von einer Business-Perspektive sich angeschaut hat und Spaß daran hatte und das neben seinem Studium gemacht hat. Ich und der Benjamin, wir waren da noch Kinder. Also ich war zwar eigentlich kein Kind mehr, weil ich auch schon 17 war oder so, aber eigentlich war ich im Kopf noch ein Kind und ich habe mich dafür interessiert, meinen Führerschein zu machen und dann mit dem Auto durch Oberhausen zu fahren und Frauen kennenzulernen. Das war so mein Leben. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, dass SK mal was Großes werden kann. Also, und ich glaube, die Geschichte wurde ja auch schon dann relativ häufig erzählt, aber eigentlich gehört der ganze Credit über SK, gehört dem Ralf und dann nachher Alex Müller und alle, die dann da weiter dran gearbeitet haben. Ich bin da ein ganz kleines Licht und ich habe mitgespielt und mitgeholfen ein wenig, aber das war es auch schon.
Ich will gar nicht vorgreifen, also jetzt zu weit, aber mit dem, was du jetzt gesagt hast, ne, und wie ihr damals auch darüber gedacht habt und da heute noch drüber schmunzelt, wie ist denn das für dich, wenn du aber heute siehst, dass SK zum einen noch da ist und was es auch geworden ist?
Also es ist fast schon surreal teilweise, weil ja nichts dahinter stand, keine Substanz damals, kein großer Gedankengang, und es macht mir Spaß, also ich bin dann auch großer SK-Fan immer noch, wenn sie nicht gerade gegen meine Teams spielen. Und ich mag die Leute da total gern, vor allem den Alex und den Jens. Das sind so meine Ängsten immer noch bei SK, und freue mich immer, wenn sie erfolgreich sind. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Freude an dem, wo man mal mit dran beteiligt war. Aber ganz wenig wirklich, dass ich so denke, boah, da hast du aber was Tolles geschaffen, weil das wäre absoluter Blödsinn, wenn ich das auch irgendwo auf meine Fahnen schreiben würde.
Nur um das mal kurz festzuhalten, was die Core-Leute wissen das, aber man darf nie vergessen, SK-Gründung bis heute ist eine lange Zeit. Es sind viele, viele Leute in E-Sport reingekommen, die viel später dazu gekommen sind, auch aber vielleicht schon 10 Jahre im E-Sport sind. Was habt ihr denn damals gespielt? Und das wissen ja die wenigsten auch.
Ja, absolut. Also ich meine, erstmal, das ist 1997, das sind ja jetzt 25, ach, mehr inzwischen, 26 Jahre. Es ist schon Wahnsinn. Und wir haben damals Quake World angefangen. So, und die Zeiten waren ja schon verrückt. Also wir haben angefangen, Computer zu spielen, und wir hatten nur eine Internetleitung und nur einen PC. Dann haben Benjamin und ich darauf gewartet, dass der Ralf sonntags morgens zu seinem Fußballspiel gegangen ist, dann wir mal an den PC durften und dann wir im Internet gegen andere Leute spielen konnten. Auf einem Ping, der gar nicht vorstellbar ist für heute. Ne? Also manche Spiele hast du gewonnen, weil du den besseren Ping hast, und manche Spiele hast du verloren, weil du gar nicht gesehen hast, wohin du geschossen hast. Also es war schon sehr, sehr schöne Zeiten. Und dann und dann hat sich das so peu à peu entwickelt. Wir haben dann mehr PCs ins Haus gekriegt, und der Ralf war ja schon immer so ein Tech-Nerd, der hat dann dafür gesorgt, dass irgendwie die Internetleitung stabil genug war. Wir haben auf Plastikstühlen gesessen. Einfach wunderschöne Zeiten. Wie sich das heute junge Leute, die jetzt irgendwie so 15, 16 und die dann irgendwie Roblox und Fortnite spielen, gar nicht vorstellen können, weil es eine ganz andere Welt war. Ich vermisse diese Welt sehr, und manchmal denke ich mir auch immer noch, und dann wären wir wahrscheinlich auch schon zu sehr sentimental hier und dann wird schon zu weltkritisch, aber ich glaube, vieles damals war schon schöner, schon deutlich schöner für junge Leute. Auch das ganze Thema soziale Netzwerken gab es noch nicht. Wobei wir, und das ist auch absurd eigentlich, nicht wir wieder, sondern eigentlich Ralf und BDS André Thorstensen, vielleicht sagt euch der Name auch mal was. Das waren so die Vorreiter von Social Media. Wir haben eine Plattform SK Gaming, also unsere Website gehabt. Da haben wir dann so ein paar Clips hochgeladen von unseren Spielen, und dann haben sie ein Forum dazu geaddet, und dann haben eben E-Sport-Begeisterte oder Gaming-Begeisterte haben sich dann unterhalten. Und da gab es auch kein Facebook, und da gab es auch kein StudiVZ, nichts dergleichen. Also schon interessant, wenn man mal zurückblickt, was eigentlich damals schon alles gemacht wurde, was man jetzt heutzutage als ganz selbstverständlich wahrnimmt.
Und wenn du schon BDS sagst, ne, ich gucke mir heute noch Frag or Die an. Immer wieder.
Legendär.
Also ich komm da immer noch nicht drauf klar, wie geil dieses Video eigentlich ist.
Unvorstellbar. Ja, das, der Typ war oder ist ja immer noch eine absolute Legende. Aber was der damals da wirklich abgeliefert hat, war schon Wahnsinn. Und das zum Beispiel auch, vergessen auch Leute, wenn sie heute an SK denken, denken sie ja, die Reicherts haben es gegründet, oder jetzt Alex Müller hat's groß gemacht. Aber BDS war ein riesen Bestandteil davon, dass SK das werden konnte, was es heute ist.
Da erinnere ich mich gerne an die Anfang 2000er Zeiten, als ich selber noch bei SK dafür Warcraft spielen konnte, als dann auch die Schweden und so alle Championships geholt haben, die man sich nur vorstellen konnte.
Ja.
Und Quake auf der einen Seite, Quake 3 war es ja dann, glaube ich, Counter-Strike mit Spawn und Heaton und wie sie alle hießen, das waren, da war man, wenn man bei SK gespielt hat, so ein kleiner, stolzer Junge, dass man auch da spielen durfte. Und dann geht man irgendwie von so einer CPL, und dann haben sie irgendwie 11 Titel geholt oder so. Ne?
Das, Wahnsinn.
Die
Wahnsinn.
FIFA Twins waren auch noch da. Das war ja wirklich wahnsinnig zwischenzeitlich. Ja. Da hat man einfach fast alles gewonnen.
Ja, aber ich find's auch so schön. So, wir sind jetzt im Call, und dass du ja selber quasi dein Ursprung. Willst du deinen Ursprung als SK Gaming bezeichnen? Also deinen Ursprung Gaming, E-Sport?
Also ich habe ja bei Okrana vorher angefangen.
Ach, wusste ich gar nicht.
Auch ein super Oldschool-Team. Ist ja so eine SK-Hist, also das sind ja Konkurrenten auch gewesen.
Ja, ja.
Da war ich dann ja nicht so lange wie bei SK, aber das war für mich die ersten richtigen Steps, weil da waren die ersten deutschen Meisterschaften, habe ich noch bei Okana gespielt und dann gab es den Switch zur SK. Mhm. Da fing ja, glaube ich, die Professionalität erstmal so richtig an. Ja, da muss man fairerweise. Also ich habe mit beiden tolle Memories. So, das eine war noch sehr unbedarft und so mit Okana. Ne?
Ich wusste gar nicht, dass du bei Okana warst. Und dann für mich ja die absolute Legende und die ich immer noch heute gerne hätte, war ja die fette Faust. Das waren ja unsere, quasi die Vorreiter von uns, die wir dann unbedingt schlagen wollten und die ja damals dann auch schon so Videos gemacht haben, wo wir gedacht haben, boah, was?
Ja, das waren ja tolle Zeiten, aber also kannst gerne einen Rechner mitbringen und Monitor auf die Gamescom laden, ne, für gute alten Zeiten. Also,
ja. Ist auch leichter heutzutage, das mitzubringen.
Aber dann erklär doch noch mal ganz kurz, falls es irgendjemand nicht weiß, für was steht eigentlich SK und wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen?
Also es ist auch unmöglich zu rekapitulieren, wo der Name wirklich, also wie der wirklich entstanden ist. Es steht für Schrödkommando und wir hatten einen absoluten Vollidioten damals mit uns, der immer noch einer unserer besten Freunde ist, Musa Celik, der in dem Spiel Quake diesen Begriff Schröd gerufen hat, warum auch immer, weil Jugendslang, wie auch heutzutage irgendwelche auf deinen Nacken und warum sagt man auf deinen Nacken, also ich weiß es nicht. Also es kam aus nichts wie ich dann ja eingangs schon gesagt habe, wir wollten ja eigentlich nur ein Team haben, mit dem wir gegen andere antreten mussten, brauchten irgendeinen Namen und dann Kommando ist noch relativ leicht herzuleiten. Das waren damals so dann auch so diese gängigen Clan, Kommando, so hat man sich so genannt, wenn man cool sein wollte. Und dann wollten wir nicht Oberhausen-Kommando heißen, sondern haben uns Schröd-Kommando genannt.
So, ich schaffe dir jetzt eine gute Überleitung und ich mache das mit einer Anekdote, weil erstmal danke für meine Wohnung. Ich habe das ja, glaube ich, auch damals geschrieben, als ich zurück nach Duisburg gezogen bin, hatte mein Vermieter, also meinen Namen wohl schon mal irgendwie gegoogelt und meinte so, ich habe gesehen, Sie machen auch dieses E-Sport und haben Sie auch mit den Reichert-Brüdern zu tun? Ich denke so, was? So ultra random bei der Wohnungsbesichtigung. So, der Tim. Also, da war er noch ganz, ganz klein. Da hat er aber mit mir Fußball gespielt oder bei ihm halt. Ne?
Und ich absolut. Ja, aber da sieht man mal wieder, die Welt ist klein. Ne? Und vor allem Oberhausen und Ruhrgebiet und Ruhrpott, da kennen sich die Menschen noch.
Ja, dann war das ein super einfaches Gespräch und ich sitze in dieser Wohnung. Also schon mal danke dafür. Ne?
Du sitzt immer noch in der Wohnung.
Ich sitz in Duisburg tatsächlich. Ja, ich wohne wieder in Duisburg.
Geil.
Und das ist jetzt der Übergang, wohin? Weil eigentlich, jetzt haben wir so diese SK-Gründung, aber du warst ja schon eigentlich dann zu der Zeit noch wirklich eher im traditionellen Sport. Ne? Du hast ja auch wirklich professionell gespielt.
Ja. Tatsächlich, das kam auch relativ unerwartet. Also ich war eigentlich ein junger Bursche, der viel Freude am Leben hatte, aber gar nicht so richtig wusste, was will ich denn mit meinem Leben überhaupt machen. Dann kommt so eine kleine, schöne Anekdote auch ungefähr zur SK-Gründungszeit, ein bisschen danach. Ich habe ja mein Abitur dann gemacht und wusste dann nicht so wirklich, was ich mache. Dann erstmal natürlich klassisch Zivildienst, bei der Feuerwehr hat Spaß gemacht. Und dann hat mein Vater mich und so war das früher noch, ne? Also mein Vater war auch so ein Typ dafür, weil ich nicht klar gesagt habe, was ich machen wollte. Und studieren hatte ich irgendwie auch nicht so richtig Bock. Bin ich Ende Juli von meinem Vater informiert worden. Ja, 1. August fängst du bei der Sparkasse an. Aha, so. Und dann war auch, mein Vater war jetzt gar nicht so, es war ja nicht so, dass der so ein dominanter Mensch da war und das gemacht hat, aber für mich war, ich hatte gar nicht hinterfragt. Okay, Sparkasse.
Kann man sich bei den Reicherts gar nicht vorstellen.
Ja, aber dann war das für mich so, okay, Sparkasse hat sich für mich in Ordnung angehört. Dann habe ich eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und dabei dann Fußball gespielt. Ich war immer talentiert, aber auch nicht außerordentlich talentiert. Also ich habe nie irgendwie Jugendnationalmannschaften oder sowas gespielt und habe dann so mein Leben gelebt. Ich habe dann sehr viel mit meinen Freunden gemacht, habe relativ wenig Computer damals gespielt, sondern entweder Fußball gespielt oder war unterwegs, ne, feiern und was man so als 18-, 19-, 20-Jähriger macht. Hatte dann mein Ausbildungsgeld, ein bisschen Geld vom Fußball. Und dann hat sich das tatsächlich so über die Jahre ein bisschen entwickelt. Dann bin ich dann nach der Ausbildung, die ich auch zu Ende gemacht habe, bin ich doch studieren gegangen, habe immer noch Fußball gespielt. Und als dieser Amateurfußballer, da hast du damals so 1.500 Euro gekriegt, was ja viel Geld war. So, ne? Das war schön viel Geld. Dann habe ich daneben studiert. Und dann bin ich auf einmal 2005, 2006, das waren so 5, 6 Jahre, in denen ich dann eher so da rumgeschlungert bin ich dann auf einmal wieder bei Rot-Weiß Oberhausen gelandet. Wir sind von der 4. in die 3. und dann direkt in die 2. Liga aufgestiegen. Und auf einmal war ich Profifußballer. was schon eine legendäre Zeit war und die wird man auch nie im Leben vergessen, denn wir waren alle so Typen wie ich eigentlich, alle so nicht mehr wirklich so eigentlich die Idee gehabt, wir werden mal Profifußballer und auf einmal sind wir Profifußballer geworden und haben auch relativ gut mitgehalten. Also ich habe dann ein Jahr zweite Liga gespielt und wir sind, glaube ich, Achter geworden in der zweiten Liga. Ich hatte meine 18 Einsätze und dann wurde der Verein, und dann, ich glaube, das hat der Verein im Nachhinein auch ein bisschen bereut, und dann hat der Verein eben gesagt, oh, wir müssen höhere Ansprüche haben und haben so Leute wie mich, zum Beispiel auch der Musa, den ich eben erwähnt habe, der war auch mit uns dann Profifußballer, der ist mit uns dann, war auch ein sehr guter Fußballer, und der Verein Rot-Weiß-Oberhausen hat dann so Leute wie mich irgendwann aussortiert, nach dem Jahr, weil sie gesagt haben, boah, sind jetzt Neunter geworden, Tim Reichert, ich habe, glaube ich, wie ich gerade gesagt habe, 16, 17 Spiele gemacht, oder Musa, eigentlich sind die nicht gut genug für unsere Ansprüche. Und dann wurden wir so aussortiert und ein Jahr später oder zwei, ich glaube nicht direkt das Jahr, aber darauf das Jahr sind sie dann abgestiegen, weil sie dann aber irgendwo nicht mehr so das hatten, was sie damals hatten, so diese Gemeinschaft und Leute, die für alles brennen, sondern dann eher so zugezogene, aber dann nicht das Kapital und die notwendigen Budgets, um die richtig Guten zu holen. Und dann ist es irgendwann wieder in die andere Richtung.
Fühlt sich nach Union Berlin an.
Ja, nur auf ganz hohem Niveau.
Stufe höher, verstehe ich, aber... Ja. Union Berlin fühlt sich für mich nach der gleichen Story an. Die hatten alles in der Hand, haben sich da irgendwie sonst wen geholt und jetzt verkacken sie gerade.
Ja, das ist eigentlich ein sympathischer Verein. Hundertprozentig. Und dann holen sie auf einmal Bonucci und.
Ja, da habe ich gedacht, jetzt alles vorbei. Einfach Geld rausschmeißen. Egal, ich will nicht weiter drüber reden. Ja. Das ist bescheuert. Ja.
Aber es war schon eine wunderschöne Zeit. Eine wunderschöne Zeit. Und ich hatte dann aber auch das große Glück, dass ich aussortiert wurde. Hört sich ja auch wieder bescheuert an. Aber weil ich noch zu einem Alter aussortiert wurde, wo es noch halbwegs ging. Ja, also ich war 28, glaube ich, und dann bin ich zu Sportfreunde Siegen gegangen, habe mir aber sofort entschieden, ne, ich spiele natürlich weiter Fußball und nehme jetzt so ein bisschen mit, was ich dann geschafft habe, habe einen guten Vertrag bei Sportfreunde Siegen bekommen, habe aber direkt dann angefangen zu studieren. So, dann habe ich Sport- und Eventmanagement an der Privatuni studiert, also absoluter Bullshit, aber ich habe meinen Abschluss geschafft. das war so ein bisschen diese Zeit, aber war schon eine wunderschöne Zeit, weil man mit tollen Leuten zusammen war und Dinge erlebt hat, die wenige Leute dann auf der Welt erleben. Also in ausverkauften Stadien zu spielen ist schon was Besonderes, in Union Berlin aufzusteigen bei 36 Grad im Sommer und dann einen total überhitzten Zug, Rückfahrt, Aufstiegsfeier, komplett besoffen. Das sind Dinge, die vergisst du nie im Leben.
Geil. Die Zeiten sind ja, es ist schon ein bisschen her, wenn man fragen darf, wie sah denn da damals die Gehaltsstruktur dann aus? Ich meine, du hast ja gesagt, 1500, als man noch in der vierten Liga war. Ja. Das sind ja heute auch schon deutlich mehr.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ich bin gar nicht mehr so tief drin, aber ich glaube so, in der vierten Liga ist tatsächlich nicht so riesig, aber mein Zweitligagehalt war eigentlich ein Joke, ne? War ein absoluter Joke und da kann ich ja heute noch drüber sprechen. Ich habe mit Prämien in dem Jahr, glaube ich, 80.000 verdient. Da lachen die meisten E-Sportler heutzutage drüber. Ich muss aber fairerweise sagen, ich war auch wirklich ganz unteres Ende der Gehaltskette. Aber auch nichtsdestotrotz, ich glaube, die Top-Spieler bei RWO haben auch nur so 180.000, 200.000 verdient für ein recht erfolgreich Zweitliga-Team.
Wenn du überlegst, heute in der dritten Liga kannst du relativ schnell mal 100.000 verdienen. Ne?
Locker, also, ja, locker.
Also
locker,
genau, klar. Das ist und zweite Liga zu dritter ist auch nochmal ein großer Unterschied heute.
Ein Riesenunterschied. Du hast ja wirklich Medieneinnahmen, die also in der dritten Liga quasi gegen null und zweite Liga, selbst damals schon, waren sie 5-6 Millionen. Ne? Ja. Der Verein hat sich da im ersten Jahr hat er gut gemacht und sich leicht gemacht, ebenso Leute wie mich und dann so die Top-Spieler aus unserem damaligen Drittligakader, die aber dann auch, und dann hat Jahr darauf, dann wollten sie Geld ausgeben, weil sie gesagt haben, wir haben ja Geld. Und dann ging's in die andere Richtung.
Das ist halt krass, weil das Gefälle dann so hoch ist, ne? Ist ja andersrum genauso. Wenn du ja aus der zweiten Liga absteigst, die Einnahmen, die dir plötzlich fehlen, dann musst du ja erstmal in der dritten klarkommen, ne?
Klar, absolut. Ist ja dann bei Rot-Weiß-Oberhausen auch genauso passiert. Hast dich an die hohen Einnahmen gewöhnt und dann fällst du zurück, dritte Liga. Rot-Weiß-Oberhausen ist kein Drittliga-Verein dann, der viele Zuschauer mitbringt und Zuschauereinnahmen hat. So, dann fällst du quasi von viel auf null, so ungefähr. Und dann bist du wieder auf lokale Unternehmen angewiesen und lokale Gönner.
Jetzt hast du da das Studium abgeschlossen, tatsächlich auch bestanden.
Ja.
Was waren deine Gedanken? Wie geht's weiter danach? Weil vom Sport.
Lustigerweise habe ich erstmal ganz am Ende meines Studiums ein Praktikum, ein Werkstudium bei Ralf, bei der ESL gemacht. Mit Nick Adams noch und mit Bernard, alles Leute, die ihr gut kennt. Hat eigentlich Spaß gemacht, habe aber zwei Dinge da gemerkt. Erstens, ich kann gar nichts. Also ich kann wirklich gar nichts im Berufsleben. Und zweitens, ich will mich jetzt nicht, ich meine, Ralf war Gründer und CEO, will mich jetzt nicht, und das hätte ich natürlich einfacher machen können, ich meine, da ist man immer noch Geschwister, nicht bei der ESL jetzt in irgendeinen Job setzen, von dem ich eigentlich relativ wenig Ahnung habe. Ich meine, ich weiß über mich selber, dass ich mir relativ schnelle Dinge aneigne und es hätte auch mit Sicherheit geklappt, aber ich wollte es nicht. Ich wollte es einfach nicht, weil ich mich dann persönlich nicht gut gefühlt hätte damit und habe dann, und das ist aber auch der Rückschluss auf das, habe beim Nick damals digitale Vermarktung, das war ja Nicks Kerngebiet und Bernards bei der ESL, mir angeschaut und das war damals eigentlich noch eher so ein kleinerer Bereich und das war der Bereich, der bei der ESL am schnellsten gewachsen ist, aber so richtig habe ich das nicht gerafft. Dann habe ich mir gesagt, digitale Vermarktung finde ich cool, das will ich jetzt mal lernen. Und dann bin ich zur Mediaberatung, habe ein Trainee gemacht. Auch nicht viel Geld, war mir aber alles egal, weil ich hatte dann noch das Glück, also ich hatte Fußball, wie ich ja eben schon gesagt habe, nicht viel, aber eigentlich genug verdient, weil ich nie irgendwie Luxus war, nie so mein Ding. Dann hatte ich aber noch das Glück, während meines Studiums bin ich so semi-professioneller Pokerspieler geworden und habe da ein bisschen viel Glück gehabt und hatte dann relativ viel an der Seite, sodass ich dann auch so eine Trainee ohne Probleme machen konnte. Ich bin dann trotzdem direkt Düsseldorf Stadtmitte gezogen, große Wohnung, weil ich noch genug Rücklagen hatte.
Er war noch jung und wild.
Jung und wild, Single ab nach Düsseldorf und war mir dann auch wichtig, eine geile Wohnung gehabt, wirklich eine schöne Wohnung, jetzt nichts total Verrücktes, aber eine schöne Wohnung, aber das war mir dann eine sehr bewusste Entscheidung und dann habe ich da wirklich anderthalb Jahre Trainee und erstmal alles gelernt, was jetzt für mich im Nachhinein, auch in meinen späteren Rollen im E-Sport auf Schalke jetzt extrem wichtig war, weil ich damit erst alles verstanden habe.
Spannender Punkt, lass mich da mal ganz kurz eingreifen. Jetzt hast du das Glück gehabt oder ne, verschiedenste Perspektiven, dass du da auch das Kleingeld für hattest, um dir es leisten zu können. Was wäre denn jetzt dein Rat, wenn Leute eben nicht die Kohle hätten? Wie würdest du, wenn du heute noch mal in der Situation wärst, damit umgehen? Auch Empfehlung vielleicht für Leute, die zuhören. Ne?
Also ich glaube, dass ich das nötige Kleingeld hatte, war wichtig, weil ich schon relativ alt war. Normalerweise, mein Werdegang ist ja nicht der klassische. Normalerweise ist ja eher so mit 24, 25 oder heutzutage teilweise schon früher aus dem Studium raus, was ich eigentlich gar nicht gut finde, weil ich finde, die Leute sind dann zu jung, schon voll ins Berufsleben einzusteigen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte auch locker damit leben können, Trainee und dann in der WG zu wohnen, wenn ich jünger gewesen wäre. Aber der Hintergrund bei mir, der Unterschied war einfach, dass ich schon älter war und nicht mehr in der WG wohnen wollte. Und wenn es dir leisten kannst, dann machst du es auch eben. Aber ich glaube, deine Frage zielt auf ein bisschen was anderes ab. Ich glaube, dass Ausbildung schon extrem wichtig ist, dass du erst viel Geld verdienen kannst, wenn du dir bewusst bist, dass du irgendwas kannst. Und das ist ein ganz großes Problem heute, dass ja viele schon ganz viel Geld verdienen wollen, ohne irgendwas zu können. Und ich sehe ja zum Beispiel Ausbildung, Trainees nach dem Studium. Viele Leute sagen, ich werde hier ausgebeutet. Ich sehe das hier ganz anders. Ich glaube, dass du eigentlich dankbar sein musst dem Unternehmen, denn das bildet dich aus und gibt dir noch dafür Geld.
Ja, und ich glaube, ich will noch mal rausstellen, genau diesen Aspekt, ne, dass du halt gesagt hast, also ich habe das gesehen, mich hat das interessiert. Ich hätte mich wahrscheinlich auch irgendwo einchecken können, aber ich habe es halt nicht verstanden.
Ja.
Aber dann nochmal, und das ist ja schon wieder sehr reflektiert, ne, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich lerne das jetzt. Und ich lerne das jetzt auch von unten. Und ich sage jetzt nicht irgendwie in einer Agentur, ich weiß nicht, ich bin der übelste digitale Vermarkter, stell mich mal ein zu irgendwie einem super hohen Gehalt.
Ja.
Natürlich hilft das, wenn du das Geld hast und dich dann über Wasser halten kannst.
Ja.
Aber ist ja, was du gesagt hast, ne, zur Not gehst du halt dann in eine WG oder so. Aber ich glaube, dass du diesen Gedankengang erstmal hast, zu sagen, ich kann das nicht, ich möchte das lernen, das ist ja was anderes. Ne? Und ich glaube, so reflektiert muss man erstmal sein, um zu verstehen, hey, das wird mir helfen, später erfolgreich zu sein.
Ist natürlich auch, ich meine, ich glaube dann, ich war dann 30 oder 31 sogar schon, ist natürlich einfacher zu reflektieren mit 31 als mit 23 oder mit 24, wo du ja dann in der Social-Media-Welt heutzutage ist ja auch alles nochmal fünfmal schlimmer, als es damals der Fall war, wo man, glaube ich, vor 20 Jahren hat man eher das akzeptiert. Heute siehst du die ganzen Vollidioten, die dann ihre Hawaii-Urlaube und Bali-Urlaube in Luxushotels posten und du denkst dann, warum habe ich das denn alles nicht, ne? Ich habe da auch studiert, ich musste jetzt auch schon mir das leisten können. Ist schon, geht's schon wieder eher so ins in unsere soziale Weltstruktur. Und da wollen wir ja heute nicht zwingend hin.
Okay, dann machen wir weiter mit dir. Jetzt hast du quasi als Trainee angefangen, hast dich mit dem Thema irgendwie beschäftigt. Mhm. Wie ging es dann für dich weiter?
Also, Trainee angefangen, beschäftigt, zu Ende gebracht, wunderbare Zeit. Kann auch Menschen nur empfehlen, Mediaberatung, finde ich cool, finde ich geil. Gerade wenn man, mal, oftmals ist ja ein bisschen jünger, von zu Hause weg will. Du lernst ganz viele Leute kennen, die in deinem Alter mit den gleichen Interessen sind. Also ich hatte eine verdammt gute Zeit, habe gute Sachen und wichtige Sachen für mich gelernt. Wie gesagt, habe dann den Trainee abgeschlossen, habe dann auch erstmal bei der Mediaberatung weitergemacht. Bin dann in die Kundenberatung gekommen und das war dann auch eher so mein Ding. Am Anfang habe ich klassische Mediaplanung gemacht, dann eher strategische Kundenberatung, wo ich glaube ich auch ganz gut drin war. Habe mich dann lustigerweise eigentlich dafür entschieden, weil das dann der nächste Schritt war. Damals war Programmatic Advertising, war dann so relativ stark am Kommen und war auch so ein Bereich, ne, die ganzen großen Firmen wie Google und so weiter brauchten das händeringend. Hab mich dann, das siehst du in meinem Lebenslauf dann auch, Ende 2015 bei der Mediacom gesagt, ich möchte mich darauf spezialisieren. Haben die gesagt, ja, nee, wir brauchen dich aber da, wo du bist, weil du da gut bist. Dann haben gesagt, nee, dann muss ich hier weg. Und dann bin ich zur Group M, was aber eine Tochtergesellschaft von ist, weil ich gesagt habe, ich will das machen. Das aber auch wieder für mich selber. Ich muss Programmatic Advertising erstmal im Kern verstehen und gemacht haben, um es dann auch vernünftig später anwenden zu können. Und ganz viele Leute, die es damals dann mit mir angefangen haben, denen geht es jetzt auch richtig gut. Da die jetzt entweder bei den großen Kunden wie L'Oreal, die dann selber Abteilungen aufgebaut haben, oder eben bei Google, Facebook und so weiter direkt arbeiten. Also das war eigentlich auch schon der richtige Gedankengang und der richtige Schritt. Hab das dann allerdings im ersten Monat, als ich das dann angefangen habe, kam dann Schalke 04 auf mich zu. Und dann kam diese Thematik. Für die habe ich natürlich dann gebrannt. Und dann kam eben auch der Schritt von mir, von Mediaberatung zu Schalke 04 E-Sport, der sich so 3 Monate lang angekündigt hat. Und vielleicht noch eine ganz kleine lustige Anekdote. Hab dann damals das Angebot von Schalke bekommen, diesen Job zu übernehmen. Head of E-Sport hieß das dann damals. Hab dann natürlich den auch angenommen. Und dann weiß ich nur, dass ich bei der Group M gesagt habe, ja, die brauchen mich aber im Mai. So, ne? Weil damals, wir hatten den LEC-Slot gekauft. Hieß noch nicht LEC, aber so ein bisschen ist League of Legends, ein wichtiges Franchise haben wir gekauft. Das war der große Einstieg von Schalke 04. Und hat die Group M zu mir gesagt, nee, wir können dich nicht einen Monat vor deinem Vertragsende aus dem Vertrag lassen. Habe ich gesagt, doch, müsst ihr, aber ist wichtig für mich. Nee, können wir nicht. Bin ich im Mai, bin ich einfach nicht mehr zu Group M gegangen. Bin ich nach Schalke gegangen. mein Vater war ja Arbeitsrichter, habe ich mich dem kurz abgestimmt, was kann mir passieren? Ach, sagte gar nichts. Die könnten nicht verklagen, aber das bringt nichts. Bin ich einfach nicht mehr, haben die mich angerufen am Telefon, ich saß schon im Büro in Schalke. Natürlich haben die mich dann auch nicht mehr bezahlt, klar, aber ich meine, ich war auch bescheuert von denen, mich damals nicht da rauszulassen, denn ich war ja kein Geschäftsführer, den du nicht rauslassen kannst einen Monat früher, sondern ich war einfach nur ein ganz normaler Angestellter da. Anyway, aber lustiger Anekdote, ich bin hingegangen, dann haben die mich angerufen, bin ich wieder drangegangen, hab gesagt,
natürlich meine Glühbirnen angehen bei Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich glaube, das ist ja das falsche Beispiel, das du setzt. Aber das ist auf jeden Fall geil.
Ja, natürlich ist das nicht das richtige Beispiel, aber es war damals notwendig, denn ich musste wechseln und ich fand es auch wirklich absolut falsch vom Arbeitgeber. Denn dieser Monat war wichtig, das habe ich auch erklärt. Und,
also aus Arbeitgebersicht möchte ich auch mal kurz was dazu sagen. Ich habe schon Leute gehen lassen zu den ungünstigsten Zeitpunkten aller Zeiten und habe immer gesagt, Stein in den Weg legen sollte man niemals tun und cool miteinander sein ist immer wichtiger. Oft wird es belohnt, manchmal nicht. Ja. Manchmal haben Leute sich auch wie Deppen benommen danach. Aber ich weiß nicht.
Ja. Aber was glaubst du denn, wie der Tim in seinem Job gewesen wäre, wenn er hätte ins Büro kommen müssen?
Ja, das ist ja gar keine Frage, Mann. Also der Tim hätte...
Also hat wirklich, also und das vielleicht, um das mal klarzustellen, ich bin, glaube ich, in meinem Berufsleben auch extrem loyal schon immer gewesen und habe wirklich alles versucht. Ich habe denen ja sogar angeboten, solche Dinge dann, ne? Ich kann ja weiter diesen Monat bei euch arbeiten, aber ich muss nach Schalke ins Büro. Ne? Ich kann versuchen, so viel wie Zeit wie möglich nur da reinzustecken. Ich will gar nicht bezahlen, ich wollte wirklich nichts, ich wollte keinen schlechten Abschied. Aber das war dann etwas, wofür ich gebrannt habe und dann manchmal muss man dann auch an sich selber denken. So, das war da der Fall.
Dann, wir haben ja gerade auch schon über Fußball gesprochen, das kommt ja immer wieder öfter auf das Thema und jetzt ist Schalke, glaube ich, nicht Dennis' Lieblingsverein, meiner wahrscheinlich auch nicht.
Wird es auch nie wieder.
Aber ich möchte Schalke einfach jetzt rückblickend, möchte ich ein paar Dinge extrem hoch anrechnen und dann möchte ich, dass du das einmal irgendwie in Kontext einordnest am besten. Mhm. Also erstmal, dass sie überhaupt diesen Einstieg gemacht haben in League, weil das war ja damals auch zu so einer Zeit, wo alle gesagt haben, okay, what the fuck, was passiert da? Mhm. Und dann ist ja nicht so gut gelaufen für euch, aber Schalke hat damals ja wirklich gesagt, ja, aber irgendwie, wir waren more than ever oder so war, glaube ich, der Hashtag.
Ja.
So, wir machen das jetzt trotzdem und wir ziehen das jetzt durch und wir bleiben da am Ball. Kannst du einmal ein bisschen erzählen, als du gekommen bist, du hast mir das ja auch schon mal, glaube ich, in einem anderen Kontext erklärt. Du hattest ja einen richtigen Plan, also es war ja richtig strukturiert. Kannst du einmal erklären, wie E-Sports im Verein aufgehangen war und was dann die ganzen Gedankengänge waren?
Also richtig strukturiert, da mache ich nochmal eine Anführungszeichen zwischen. Es ist schon so, dass da das Thema E-Sport von zwei Personen innerhalb des Vereins schon erstmal deutlich angestoßen worden. Das war damals Moritz Becker-Schwarz und Claudio Kasper. Die hatten Bock auf das Thema, die haben eigentlich in anderen Bereichen in dem Verein gearbeitet, aber haben dann, nachdem ich, das habe ich ja gerade schon mal angedeutet, mich mit 3 Monate mit denen intensiv beschäftigt habe und vorher haben die sich dann auch schon mit verschiedensten Leuten im E-Sport hingesetzt, haben dann gesagt, wir wollen das machen. Und haben das im Verein angestoßen. Ich hatte ja damals noch, ich kannte ja auch niemanden im Verein. So, ne? Also ich hatte da gar keine irgendwie Handhabe, sodass die beiden das im Verein angestoßen haben, mit mir zusammen dann diese Möglichkeit entwickelt haben, diesen Slot damals zu kaufen. Und wir reden da, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, ich sag mal irgendwas um die 300.000 Euro war das, 300.000, 400.000 Euro. Was für einen Fußballverein wie Schalke 04 zu der damaligen Zeit eigentlich Peanuts waren, aber zeitgleich für New Business, wovon eigentlich im Verein niemand irgendeine Ahnung hatte, außer die beiden, die sich ein bisschen damit beschäftigt hatten, mehr als ein bisschen, aber auch nicht aus der Branche kamen, schon extrem viel war. Und das war schon Überzeugungsarbeit. Glücklicherweise, und das muss man auch sagen, hat bei Schalke der Marketingvorstand Alexander Jobst, der war ein Typ, der hatte da habe ich großen Respekt vor. Der hatte den Mut, Dinge einfach umzusetzen, Dinge einfach zu machen, die dann im Zweifel ihn auch auf die Füße fallen konnten, wenn er an irgendwas dann auch geglaubt hat und wenn er gedacht hat, das ist gut für den Verein. Denn damals gab es ja noch so Dinge wie nehmen das die Fans auf, ne? Kriegen wir hier, und die Schalke-Fans sind ja nicht dafür bekannt, dass sie alles einfach so akzeptieren. Ne? Die haben ja schon eine sehr starke eigene Meinung. Und dass sie den Mut damals hatten, fand ich schon sehr, sehr imponierend und hat mich natürlich noch mehr bestärkt, das zu machen. Und dann haben wir es auch gemacht. Und dann gab es auch ein sehr großes Medienecho damals, dass Schalke das gemacht hat. Was schon, glaube ich, dann auch wichtig damals für die E-Sport-Szene war, auch wenn ich mich gewundert habe, dass so wenig Fußballvereine dann nachgezogen haben. Was ich dann aber noch sagen muss, die nächsten 2 Jahre waren brutal schwer. Nicht nur das nächste halbe Jahr, wo ja dann dieser Super-GAU nur eingetreten ist, dass wir uns eingekauft haben und damals konnten wir nur absteigen, direkt abgestiegen sind. Das haben wir ja dann noch wunderbar gemeistert. Danach wurde es eigentlich richtig schwer. Dafür haben wir dann mit der Zeit Lösungen gefunden. Aber so die Anfangsphase war eher so, ja, wie so ein Honeymoon. Das war alles eigentlich dann relativ easy.
Eine ganz kurze Sache dazu. Ich fand es auch sehr beeindruckend, wirklich ernsthaft, auch als großer Dortmund-Fan, dass Schalke da so hartnäckig dran geblieben ist. Mhm. Ich habe das sehr nah verfolgt damals und fand das wirklich höchst beeindruckend, dass man da trotzdem dran geblieben ist, weil nach dem Abstieg und so, das hat alles, also von außen hat das schon keinen Spaß gemacht.
Ja,
absolut. Da will ich gar nicht wissen, wie das von innen so aussah, weil ich glaube, dass viele andere Vereine da wahrscheinlich dann auch gesagt hätten, wisst ihr was, also wir stecken da jetzt ja nicht nochmal Kohle rein.
Hundertprozentig. Und ich glaube, dass es gab 2 Gründe, warum das nicht abgesägt wurde. Tatsächlich, dass die Leute da, und das hat sehr geholfen, dass ich einen Fußballhintergrund habe und vielleicht auch so ein bisschen dann meine Persönlichkeit, dass tatsächlich die Leute intern irgendwo mir vertraut haben und dann, glaube ich, auch ein bisschen an mich geglaubt haben, sodass ich das wir es trotzdem noch hinbekommen. Und uns natürlich jetzt ein wenig geholfen, dass damals dem Verein es noch relativ gut kam, dass das immer noch Peanuts waren. So ein bisschen später wäre das schon alles noch mal deutlich schwerer geworden. Aber das waren so die Komponenten, warum es dann letztendlich geklappt hat. Aber nach intern kann ich euch sagen, war es eine einzige Katastrophe. So, nur mal für euch zum Gefühl. Da gab es natürlich Claudio und Moritz, von denen ich ja gerade schon erzählt habe, die das Ding so angestoßen haben. Dann hat es aber angefangen. Die beiden hatten aber einen ganz anderen Job in dem Verein, ne? Vollzeitjob in dem Verein, ne? Und das bedeutete, die haben natürlich alle Hoffnung auf mich gelegt, oder beziehungsweise der macht das schon. Und dann bin ich in diesen Verein gekommen, dann wurde ich in ein Büro gesetzt mit irgendeinem Eventmanager und saß dann ganz alleine und keiner in dem Verein hat sich eigentlich für das Thema interessiert. Also wirklich niemand. Niemand. Und dann bau das mal alles auf und dann führ mal diese ganzen Kämpfe, dass das dann größer wird. Und das hat dann schon eine ganz schön lange Zeit gedauert. Und ich war da manchmal auch schon in Momenten, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich keinen Bock dabei drauf, will ich nicht mehr. Das gab schon relativ häufig in den ersten 2 Jahren, dass ich gesagt habe, warum mache ich den Scheiß ja eigentlich? Weil ich dann teilweise auch Mädchen für einfach alles war und ich mir dann oft auch gedacht habe, eigentlich ist der Verein zu groß dafür, dass ich auf einmal Social Media Posts mache, so ungefähr. Ne?
Aber dann, einfach um das nochmal mitzunehmen, jetzt hast du sitzt da jetzt, du hast diesen Job, ne? Wie du sagst, du sitzt da mehr oder weniger allein.
Ja.
Kannst du einmal so ein bisschen erklären, wie hast du das denn dann aufgebaut? Also was waren da zum Beispiel die Kämpfe, die du hattest, aber auch... Ja. Was war denn also dein Ansatz überhaupt?
Ja, also ich meine, mein Ansatz war natürlich und meine Ambition war natürlich hier, dass das ganze Thema ein erfolgreiches Business für Schalke wird. Dass es ein erfolgreiches Geschäftsmodell wird. Und aber zu Beginn des Ganzen konnte ich mich gar nicht überhaupt damit beschäftigen, sondern erstmal, wie ich dir gerade schon gesagt habe, ich saß alleine. Wie kriegen wir überhaupt dieses Team in Berlin hin? FIFA-Spieler unter Vertrag nehmen. Wer betreut die denn überhaupt? Dann brauchten wir Social Media Channel. Wer betreut dieses Social Media Channel? Damals haben wir da mit Freaks for You zusammengearbeitet, die sich echt Mühe gegeben haben. Das kann man nicht anders sagen. Aber Social Media Channel von einer externen Agentur gesteuert zu bekommen, ganz klar von mir keine Empfehlung, wenn es sowas Emotionales ist und sowas, was so viel Nähe benötigt. Also klassische Brand-Accounts kann man machen, aber Sport-Accounts kann man nicht machen als Agentur. Unmöglich. So. Also was ich schaffen musste, ist erstmal so irgendwie eine Struktur reinzukriegen, wie läuft das Ganze, also ne, wie läuft das mit der Buchhaltung ab, mit den Finanzen ab, wie kriegen wir dann irgendwann überhaupt mal nur ansatzweise die Idee hin, dass wir das vermarkten. Es gab ja keine Vermarktung in dem Sinne. Es gab auch kein Mitarbeiter der Vermarktung zuständig war, so dass ich dann irgendwann immer wieder mit dem Sales-Team vom Fußballverein mich auseinandergesetzt habe und hat wirklich lange gedauert, bis die Leute dann daran geglaubt haben und die Leute dann auch mit daran gearbeitet haben.
Kurz zum Verständnis. Du hast dort angefangen, wenn ich das hier richtig auch nochmal so lese, ne? Du erst als Head of E-Sport, dann Chief Gaming Officer und dann der ganz wichtige Punkt, Ausgründung, also Ausgliederung letzten Endes. Weil ich glaube, da hat sich sicherlich auch für dich nochmal ganz viel verändert, oder?
Das war auch die gesamte Wende. Ich kann auch, und es ist auch interessant, wann das eigentlich so vonstatten gegangen ist. Also dieses Chief Gaming Officer, das war auch eigentlich auch ein absurder Titel, weil ich damals endlich die Möglichkeit bekommen, also es war so, wir sind dann wieder aufgestiegen, also nur so vielleicht noch mal ein bisschen die Historie, LEC eingekauft, ich nenne es jetzt LEC, damals hieß es noch ein bisschen anders, aber das versteht es jeder besser, LEC eingekauft, ein Split gespielt, direkt abgestiegen. Nächstes Jahr dann eben, was du gerade schon gesagt hast, more than ever, ne, wir versuchen es aus dieser Challenger-Liga, damit konnte man ja noch wieder aufsteigen, wieder aufzusteigen. Erster Split, das beste Team gehabt, auf einmal in irgendeinem Playoff-Spiel verloren, wieder nicht aufgestiegen. Und dann, jetzt kommt noch mal eine ganz witzige Wendung zu dem Ganzen. Dann gab es ein sehr interessantes Meeting, das wir hatten, wo es darum geht, ey, wir müssen es doch weiter versuchen aufzusteigen. Ne? Wo wir aber dann Spielerwechsel machen mussten. Und dann musste ich mit Moritz und mit Claudio, oder die haben mich gebeten, mach mal irgendwie so 3 Szenarien. So, was könnten wir denn jetzt im nächsten zweiten Halbjahr 2017 muss das ja gewesen sein, machen. Dann habe ich so 3 Szenarien aufgezeigt. Entweder wir sparen irgendwie 20.000 Euro oder wir geben gleich viel aus oder wir geben 50.000 Euro mehr aus. So, eins von den 3 und 3 ist natürlich das Szenario, wo unsere Chancen aus meiner Perspektive damals hoch genug sind, dass wir aufsteigen können. Dann komme ich in diesen Termin rein. Peter Peters, der ja Finanzvorstand war, Alexander Jobst, Claudio, ich und Moritz. Und ich präsentiere. Auf einmal sagt Alexander Jobst, ja, ich muss auch sagen, müssen wir so machen, weil nur wegen dem E-Sport haben wir jetzt nur noch einen neuen Partner unter Vertrag genommen. Stimmte überhaupt gar nicht, ne? Stimmt einfach nicht. Die haben zwar einen neuen Partner unter Vertrag genommen, aber es war nicht wegen E-Sport, ne? Das war nicht wegen E-Sport. Stimmte nicht, er wollte nur mich unterstützen. Und das musste man, diese Power muss man haben. Und der Peter Peters guckt dann in die Zahlen rein und sagt so, Der, also mit dem Peter hat mich gesiezt. Herr Reichert, ist das jetzt wirklich 50.000 Euro mehr? Und dafür sitzen wir jetzt hier die ganze Zeit? Ja klar, machen wir. Wir wollen aufsteigen. Wir wollen aufsteigen. So, und dann war das Thema durch. Dann durfte ich diese 50.000 Euro mehr in die Hand nehmen. Haben wir dann auch gemacht. Sind dann auch glücklicherweise in dem Jahr aufgestiegen. Und alle, da waren schon viele glückliche Umstände, die zusammenkamen. Weil das war das letzte Jahr, dass man überhaupt aufsteigen konnte. Danach, das Jahr, gab es schon keinen Auf- und Abstieg mehr. Also wenn wir da nicht aufgestiegen wären, hätte Schalke die E-Sport-Sparte zugemacht. Wäre Ende gewesen. Ja. Also sind wir aufgestiegen. Und dann das nächste Jahr kam ja dieser Franchise-Prozess. Und damit wurde es ja dann wirklich groß, richtig groß.
Und, ja, also ja. erstmal finde ich es krass, dass du so viel Backing bekommen hast. Das muss man den Leuten ja auch erstmal dann persönlich sehr hoch anrechnen, dass sie da auch so dran geglaubt haben. Und genau, dann ging es ja aber darum, jetzt seid ihr aufgestiegen. Es war dann so die letzte Chance, habt ihr auch gemacht. Aber dann wurde es ja eigentlich erst richtig krass und teuer.
Da wurde es richtig krass und teuer. Und auch das, da muss man auch wieder sagen, Peter Peters und Alexander Jobst, Respekt, dass sie diese Entscheidung so getroffen haben, wie sie sie dann getroffen haben. Denn genau, dieses Franchise wurde Anfang 2018 von Riot dann ins Leben gerufen und wir wussten relativ früh, dass diese 8,5 Millionen waren es, glaube ich, dass die, oder 8 Millionen, ich weiß gar nicht, ich glaube 8,5 Millionen, dass die bezahlt werden müssen. Eigentlich habe ich das ganze erste halbe Jahr nicht damit gerechnet, dass der Verein dieses Commitment macht. Also ich habe natürlich mit Claudio sehr hart daran gearbeitet, diesen Business Case aufzubauen. Wir haben glücklicherweise zu der Zeit dann auch so den Durchbruch geschafft. Wie stellen wir uns als E-Sport-Organisation auf? Wie arbeiten wir mit dem Commercial-Team zusammen? Wie arbeitet unsere Social-Media-Abteilung? Also es wurde in 2018 deutlich besser in allen Bereichen. Und basierend darauf hat Claudio und ich dann diesen Business Case uns erarbeitet und den dann ja auch vorgestellt. Ich glaube trotzdem nicht, dass er angenommen wurde. Wir haben uns in dem Jahr dann aber für das Finale in Madrid qualifiziert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir sind ins große Finale in Madrid gekommen, ausverkauftes Stadion. Ein Riesending für uns damals. Immer noch das Event, an dem ich mit meisten Freude zurückdenke. Und das war dann innerhalb des Vereins dann nicht nur für Peter Peters und Alexander Jobst, sondern für den Rest des Vereins der Augenöffner. Da ist ja echt was Großes. Das ist ja nicht nur dieses LEC-Studio, da ist ja echt was Großes, sodass dann im Prinzip im Anschluss an dieses Finale die Entscheidung getroffen wurde, wir investieren diese 8 Millionen. Wir investieren diese 8 Millionen, denn wir glauben erstmal an mich und an Claudio, dass wir das Ganze vorantreiben, aber wir glauben auch an dieses Themenfeld. Ne? Und dann, was du ja sagst, Dennis, weil das dann ja auch ein eigenständiges, ein großes Business wurde, damals wurde dann gedacht, gliedern wir nicht nur uns selber aus, sondern es könnte irgendwann sein, dass wir hierzu Investoren dazu nehmen, dass wir es anders denken müssen, steuerliche Thematiken, sodass wir das dann in eine eigenständige GmbH ausgegliedert haben, wo ich und Claudio dann Geschäftsführer von wurden. Aber all das waren dann schon viele Dinge, die zu dem richtigen Zeitpunkt zustande kamen. Ein Jahr später ging Schalke schon deutlich schlechter. Undenkbar, dass dann diese 8 Millionen in die Hand genommen worden wären.
Ja, und da können wir ja, das ist so ein kleiner Fast-Forward jetzt, aber ich glaube, man weiß ja, dass das am Ende dann nicht so funktioniert hat, wie es sollte, dass das dort auch verkauft wurde.
Genau.
Du hast jetzt angeteased, dass es dem Verein schlechter ging.
Ja.
Eigentlich war es ja im E-Sport, Außenwahrnehmung von mir.
Ja.
Im E-Sport lief ja sehr gut, wurde auch sehr gut angerechnet, war eigentlich total schön zu sehen.
Ja.
Würdest du dann sagen, dass das Konstrukt einfach nur gescheitert ist, weil es dem eigentlichen Fußballverein schlecht ging?
Also gibt gar keine Version, dass das dass einen anderen Grund gehabt haben könnte. In dem Jahr, wo wir verkauft haben, 2021, wir waren tatsächlich als E-Sport-Organisation erstmalig profitabel. Wir haben einen Spieler für 1 Million verkauft. Partner waren wirklich glücklich mit uns. Wir hatten mit riesigem Abstand das beste Jahr aller Zeiten. Und in jedem anderen, wenn dieses E-Sport-Projekt nicht Schalke 04 aufgenommen hätte, sondern FC Bayern München, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, die werden niemals auf den Gedanken kommen, das zu verkaufen, weil es A, eine Ziel, wirklich wir eine Fanbase aufgebaut haben, eine Community, die so gar nicht bei Fußballvereinen existiert hat und da eine langfristige Vision hinterstand. Aber dann ist ja manchmal der eigene Erfolg der Teufel. Dieses Franchise war dann so wertvoll, dass das für den Verein überlebensnotwendig war, zu Geld zu machen. um eben das Kerngeschäft zu, ne, irgendwie zu unterstützen, was aber auch total Sinn macht. Also es gibt, ich wäre der Letzte, der hier sagen würde, es war ein Fehler, das zu verkaufen damals. Es war einfach zwingend notwendig, denn der Verein Fußball Schalke 04 wird immer und wird für Ewigkeiten Fußballverein bleiben. Und da gab es auch keine Version, dass er in 30 Jahren eher ein E-Sport-Verein ist als ein Fußballverein. So, das war auch nie das Ziel. Und deshalb war es auch richtig, das zu verkaufen, vor allem für den Preis, den wir damals dann erzielt haben. Aber wenn das, wie gesagt, ein Verein gewesen wäre, ein großer englischer Verein, irgendein Verein, dem es eben gut geht, gar kein Szenario, das zu verkaufen, hätte gar keinen Sinn gemacht, weil es ja ein fantastisches Asset war für eine Brand.
Die Summe war ja auch öffentlich, glaube ich.
Genau, die haben wir öffentlich gemacht, weil es sowieso öffentlich geworden wäre. Schalke muss seine Bilanzen offenlegen, 26,5 Millionen. Und ich glaube, das Spannende daran damals war, dass das ja dann auch nicht irgendwie ein Verkauf war, der dann über mehrere Jahre dann, du deine quasi das abbezahlt wirst, sondern upfront 26,5 Millionen in die Vereinskasse von Schalke 04. Könnt ihr euch vorstellen, was das Gebäude da, wenn du gerade in die zweite Liga absteigst.
Ja. Das ist nett.
Ja, das war auch eine intensive Zeit. Ich habe noch nie so oft mit Finanzvorstand und Marketingvorstand Schalke 04 gesprochen wie zu der Zeit, denn die haben quasi täglich und Sportvorstand, die haben täglich gefragt, wie sieht's aus?
Du, bei der Ausgliederung und GmbH-Gründung, wart ihr beiden denn in irgendeiner Form abseits der Geschäftsführung beteiligt oder wart ihr da Geschäftsführer und damit hatte sich das?
Also wir waren Geschäftsführer. Wir waren okay. Geschäftsführer, also uns, wir hatten keine Shares an dem.
Schade.
An dem, ja, das ist immer das Blöde, dass ich einfach nur ein einfacher Angestellter bin und kein Gründer. Oder nee. Uns gehörte nichts von dem Slot.
Wie ist das dann für dich weitergegangen? Also hast du dann aber für dich auch beschlossen, so E-Sports, zu geil, bleib ich?
Tatsächlich war ich mir gar nicht 100% sicher, was mein nächster Schritt sein wird. Ich war mir schon sicher, dass ich im Gaming bleiben werde, ne? Also irgendwas in dem Bereich, denn Sport oder Fußball habe ich nicht geglaubt, dass ich das nochmal machen möchte. Und habe mir dann eigentlich zu dem Zeitpunkt mal alles angehört. Also für mich war klar, Schalke geht zu Ende, denn da war ja nichts mehr mit E-Sport, ne? Also die machen immer noch E-Sport, aber das war dann für meine Ambitionen dann auch einfach zu klein und die hätten mich dann sich da auch gar nicht mehr leisten können. Ist dann auch leider Gottes so ein Fakt. Und dann habe ich mir eigentlich erstmal alles angehört. Und eigentlich, es war recht interessant zu sehen, kam so aus allen unterschiedlichen Bereichen, kamen dann so Gespräche, die ich geführt habe. Also klassische Vermarkter, Sportvermarkter, E-Sport-Organisationen. Ein sehr interessantes Thema war damals tatsächlich, und ich glaube, das kann ich erzählen, dass Hertha BSC unbedingt das Thema E-Sport groß denken und machen wollte. Also hatten da große Pläne, war ja auch zu der Windhorst-Zeit. Und die haben dann wirklich sehr, sehr viel versucht, inklusive Geschäftsführung, dass ich das für die hauptverantwortlich dann umsetze. Hab mir das dann auch lange durch den Kopf gehen lassen, weil irgendwo hat es mich dann auch schon wieder gereizt, denn ich habe immer gedacht, so gerade Berlin könnte dann interessant sein als Standort dafür, weil es natürlich dann auch mit dem Riot-Ökosystem schon interessanter wäre. Hab aber dann für mich entschieden, erstmal ist Hertha so dann doch auch ein bisschen wie Schalke, so ein Verein, der dann sehr unruhig ist. Ich wollte aber auch nicht nochmal von null starten im Fußballverein, weil ich habe diese Qual dann bei Schalke mitgemacht und ich wollte es einfach nicht nochmal und habe den dann irgendwann auch abgesagt.
Fun Fact, glaube ich, das war auch die Zeit, als Eli als größter Streamer auf Twitch bei Hertha, glaube ich, war oder dazugekommen ist.
Nee, lustigerweise, genau zu der Zeit, wo ich die Gespräche oder kurz vorher Hertha verlassen hat, weil die Hertha, glaube ich, auch nicht verstanden hat, also ich glaube, es gibt zwei Perspektiven wahrscheinlich darauf. Die Hertha wusste gar nicht tatsächlich, wie groß Eli eigentlich ist. Und wahrscheinlich wollte Eli dann auch dementsprechend sein Geld haben und dann hat es eben nicht zusammengepasst. So, ne? Ja. Aber ja, das ungefähr war das zu der Zeit, ja.
So, und dann?
Und dann habe ich mir die ganzen Optionen angehört. Und dann habe ich lustigerweise Excel eSport, die eigentlich am Anfang gar nicht so auf meiner Liste standen, weil ich mochte sie gar nicht so sehr als Organisation. hab aber dann für mich wieder, für mich selber so entschieden, dass A, die eine gute Substanz haben. Die haben eine fantastische Investorengruppe, die dahinter steht. So, was mir ein gutes Gefühl gegeben hat, da ist was langfristig möglich. Aber die mir dann auch meine Flexibilität in meinem Leben gegeben hat, die ich zu dem Zeitpunkt haben wollte. Also ich habe gerade ein Haus gekauft zu dem Zeitpunkt. Ich bin Familienvater geworden. Ich wollte nicht aus meinem Haus raus, weg. Ich war immer bereit und das ist auch Teil meines Jobs und meines Lebens, dass ich reise für meinen Job. Aber ich wollte nicht in eine andere Stadt ziehen tatsächlich oder weiter wegziehen. Und Excel hat mir angeboten, dass ich das remote machen kann mit den Standorten London und Berlin. Und im ersten Schritt bin ich E-Sport Director da geworden, weil ich tatsächlich auch, das ist das, was mich eigentlich am meisten begeistert, so immer noch. So, ja, das ganze Business, ich glaube, ich bin da ganz gut drin und ich glaube auch, dass ich das gut gemeistert habe bei Schalke. Aber so meine eigentlich habe ich am meisten dafür gebrannt, Teams so aufzustellen, dass sie erfolgreich sind. Habe dann aber relativ schnell bei Excel gemerkt, oder eigentlich umgekehrt, Excel hat gemerkt, dass ich mehr machen sollte, als nur die E-Sport-Teams zu verantworten. Und dann ist das dann auch sehr schnell, ich glaube, innerhalb von 6 Monaten bin ich dann vom E-Sport-Direktor zum COO und dann 6 Monate später zum CEO befördert worden, was aber gar nicht mein Karriereziel war in dieser Organisation, aber das hat sich dann irgendwie dahin entwickelt und da bin ich jetzt, ja.
Du hast ja da mit dem Wouter gearbeitet, ne?
Genau, genau.
Weil der war nämlich, der, als ich damals Fnatic verlassen habe, ist er nämlich gekommen. Mhm. Ich habe quasi, also wir haben ihn als Team noch eingearbeitet und dann sind ein paar Leute gegangen. Mhm. Dann hat er, glaube ich, 4 Jahre vollgemacht, ist dann zu Excel.
Genau.
Und ist ja da auch, glaube ich, nach 4 Jahren wieder raus jetzt, ne?
Genau, genau.
Das war genau diese Zeit.
Genau, genau. Und da ist auch gar kein böses Blut geflossen, sondern ist ja dann ganz oft so, dass du, wenn du so lange CEO von E-Sport-Organisationen bist, dass dann irgendwann du auch, deine Veränderung auch stattfindet. Und ich glaube, dass dann auch irgendwo dementsprechend passiert ist, wird irgendwann auf mich auch zukommen. Ist so der klassische Lauf, wenn du nicht irgendwie selber Gründer bist, dass du relativ häufig im Leben dann irgendwie dich in irgendwas anderes entwickelst oder zu was anderem dich hingezogen fühlst.
Dann kam ja irgendwann der Merger zwischen Excel, also als britische Organisation, sage ich mal, und Giants aus Spanien.
Mhm.
War das dann dem Klima geschuldet, der Industrie generell, oder kannst du einmal kurz ein bisschen erklären, wie kam das überhaupt?
Also ich habe relativ früh gemerkt mit Excel, dass es extrem schwierig ist in dem heutigen Umfeld. Nochmal, also Excel war eine Brand, keine Love Brand. Relativ geringe Fanbase, Community, UK-Markt sowieso sehr schwer, was E-Sport angeht. Also das Thema E-Sport hat da nicht so viel Begeisterung wie in vielen anderen Märkten in Europa und der Welt. Sodass wir gemerkt haben, dass es echt mühselig ist, das aufzubauen, sodass du schneller skalierst, dass du eine Größe annimmst, die dann eben mit den Top-Teams in der Welt sich messen kann. Ich habe aber auch recht früh dann tatsächlich unseren Investoren auch mitgeteilt, ich glaube, dass der Markt aktuell so schwierig ist und strauchelt, dass da fantastische Teams quasi auf den Markt kommen werden, wie drücke ich es am besten aus, die Hilfe brauchen oder die einen starken Partner benötigen. Und das kam dann tatsächlich auch schneller als man gedacht hat, dass Giants wirklich teilweise echt unterschätzt, eine fantastische Fanbase, eine lange Historie, sehr lange im E-Sport dabei, dass die aber dann bedingt unseres Marktklimas einen Partner gesucht haben oder eine Investorengruppe, die dann eben dieses Thema schneller wachsen lassen kann, ne? die dann auch mit einer gewissen Form von Funding reinkommt. Und das war dann der gesamte Gedankengang in dem Ganzen. Also wir haben dann eben Funds. Giants hat eine starke Brand, fantastische Infrastruktur, tatsächlich eine große Community, eine loyale und begeisterte Community, dass wir gedacht haben, dass es doch großartig Sinn macht, 1 plus 1 ist 2 und ist besser als 1, das daraus zu schaffen. Natürlich muss da vieles zusammenkommen. Und ich glaube, das große Glück, das wir hatten, dass tatsächlich der CEO von Giants und ich uns eigentlich eigentlich von Tag 1 an sehr gut verstanden haben und auch sehr auf einer Wellenlänge lagen, dass wir von Anfang an daran geglaubt haben, dass das hier groß werden kann, gemeinsam, weil ganz oft ist das dann eben nicht gemeinsam, sondern es eben für eine lange Zeit weiterhin gegeneinander. Aber da waren wir überzeugt, dass wir das schaffen, diese Kulturen zusammenzubringen und diese unterschiedlichen Sprachen auch. Und haben es deshalb dann auch forciert und dann auch zum Abschluss gebracht, was ich glaube, was für beide Seiten extrem wichtig war. Also wenn Excel so weitergemacht hätte, wäre es sehr schwer geworden. Für Giants wäre es extrem schwer geworden. Jetzt zusammen ist es immer noch schwer, sehr schwer, aber definitiv einfacher als für die beiden alleine.
Wie sieht denn das Konstrukt jetzt aus?
Also, wir sind eine Organisation, ne? Wir haben gerebrandet, wie ihr an dem Namen Giant X dann auch erkennen könnt, stärker die Giants Gaming Brand aufgenommen, als es die Excel Brand aufgenommen hat. Wir wollten hier aber was finden, was irgendwie beide abholt. Und am Ende des Tages ist es ein Merger, man kann es aber auch Acquisition betiteln, denn, ne? Am Ende war es ein Paper Deal. Ne? Shares sind dann zusammengeflossen auf eine neue Bewertung. Jetzt wird gemeinsam an dieser Brand gearbeitet. Es gibt kein Giants Gaming mehr, es gibt kein Excel eSport mehr, es gibt jetzt nur noch Giant X. Und das bedeutet, dass auch die Facilities weiterhin bestehen, dass die Mitarbeiter jetzt gemeinsam arbeiten und da jetzt auch dann identifiziert wurde, wo haben wir noch welchen Bedarf, wo haben wir vielleicht aber auch Overlaps, Redundancies, solche Themen kommen natürlich bei Merger immer auf. Aber wir agieren jetzt seit Ende Dezember als eine Organisation, die dann von mir und von José, beide als Co-CEO, geführt wird.
Was glaubst du jetzt für die Zukunft dann blickend? Was sind die größten Mehrwerte dann von den Assets her, Vermarktung? Was mich auch nochmal interessieren würde, weil ne, die Kanäle, also Wie habt ihr die Social? Ich habe mir die Social-Kanäle mal angeschaut,
ja.
Auch neu hinterfragt, sind das die alten Excel-Kanäle, sind das die alten Giant-Kanäle? Ist da die eine Hälfte einfach landuntergegangen oder wie ist das?
Nee. Also tatsächlich, wenn es um die Community und die Social-Kanäle geht, die waren, by the way, waren die große Assets in dem Ganzen und sind große Assets, denn die haben den direkten Zugang und Zugriff auf die jeweiligen Communities. Was wir gemacht haben und was auch dann total Sinn gemacht hat. Also wir, wie ich gerade schon beschrieben habe, wir sind eine Organisation und wenn unser Team in Valorant antritt, dann kommunizieren wir darüber über die englischen und über die spanischen Kanäle, um eben die spanisch sprechende und die englisch sprechende Zielgruppe genau da abzuholen, wo sie sich eben aufhält, auf diesen Kanälen eben und vice versa. Also wir sind letztendlich jetzt eine sehr spanisch-britisch-fokussierte Organisation, sehen uns aber eher dann pan-European und haben inzwischen auch eine Größe erreicht, wo wir uns eigentlich global sehen. Und wir gehören inzwischen, was unsere Socials und Communities angeht, dann mit Sicherheit zu den Top 10, 15 in der Welt, was du alleine eben nicht geschafft hast. Wir haben da noch so einen Ausreißer, was ein ganz anderer Ansatz und Strategie ist als eigentlich alle anderen. Wir haben so Educational Channel, die wir vor allem mit League of Legends Leben gerufen haben, die auch riesig sind tatsächlich und die für uns dann ein weiteres Asset abbilden für unsere Partner. Aber wenn es um die Kern-E-Sport-Marke geht, benutzen wir alle Kanäle, um eben die Zielgruppe so abzuholen, wie wir sie brauchen. Und was natürlich dann auch den großen Mehrwert für unsere Partner angeht. Also, ne, wir haben natürlich jetzt unseren Partnern schon deutlich mehr, also was wir vorher als Excel unseren Partnern anbieten konnten, haben wir jetzt eigentlich das Doppelte, was wir an Assets und an Produkten anbieten können.
Ihr habt ein gutes Portfolio an Partnerships.
Ja, absolut.
Also ich habe, als ich mir das angeschaut habe, ich gedacht, okay, da sind ein paar große dabei. Ja. Ich habe Burger King irgendwie gesehen und so. Und in der Wahrnehmung sehen alle erstmal gleich aus, ja. Weil einfach ne so ja. Tapete.
Klar, aber immer.
Wie kannst du das so unterscheiden zwischen groß, mittel, klein? Also wie ist das Verhältnis da?
Ja, also wir haben einige Premium-Partner. Wir hatten natürlich, was relativ unglücklich ist, dass wir zum Ende des Jahres unseren Hauptsponsor JD verloren haben. Aus unterschiedlichsten Gründen. Eigentlich war es schon ein beidseitiges Commitment, dass man weitermacht, aber auf JD-Seite haben sich dann Dinge verändert. Ihr kennt das besten, ne? Und wir alle kennen das. sodass JD nicht mehr unser Hauptpartner ist. Aber wir haben wirklich sehr starke Brands dabei. EE, HSBC sind so die größten, die wir von der britischen Seite haben. Tatsächlich Andalusia, also die Region Andalusia für die spanische Seite, Burger King, Opel. Also wir haben namhafte und auch sehr, sehr coole Kooperationen und Partnerschaften hier. Und das Schöne hier in dem Ganzen war, und das haben wir natürlich vorher schon abgeklopft mit unseren Partnern, bevor wir uns diesem Merger überhaupt committed haben, ist das auch was für euch, ne? Also wir haben die Partner sehr früh mit ins Boot genommen, haben denen aufgezeigt, was sind die Vor- und was sind vielleicht auch eventuelle Nachteile, damit wir eben die nicht irgendwie vor den Kopf stoßen mit, ey, hier ist jetzt übrigens die neue Brand, mit denen seid ihr jetzt, sondern dass wir das gemeinsam dann auch kommuniziert haben.
Rein operativ dann in so Verhandlungsgesprächen, ist das dann etwas, wo ihr mehr Assets anbietet zum gleichen Preis oder versucht ihr noch einen Upsell hinzubekommen?
Nee, also gleicher Preis tatsächlich ist das hier nicht, denn wir haben schon deutlich stärkeres Portfolio. Ne? Also wir haben von einem Tag auf den anderen, für beide Seiten muss man das ja dann so betrachten, also für uns, wir haben auf einmal den Valorant-Slot gehabt, ne? Also sprich sind im zweitgrößten, vielleicht sogar größten, da streiten sich ja die Geister, ich würde eher sagen zweitgrößten Shooter-Game, sind wir im Franchise drin, halt garantierte Eyeballs, garantierte Events und so weiter und umgekehrt für die Spanier das Gleiche, für die noch viel mehr, die sind auf einmal in der LEC drin und das Lustige ist ja, und das Schöne ist ja, die Kernaudience von spanischer Seite bei uns ist eigentlich eine League of Legends Community. Also Giants ist groß geworden mit dem Spiel League of Legends in der Vergangenheit und da kommt eigentlich so diese Kernbegeisterung her. Von daher sind das zusätzliche Assets, ist Upselling und nicht wirklich, hier habt ihr noch weitere Assets.
Ja. Wie ist der Ausblick für die Zukunft?
Herausfordernd, schwierig, und ich glaube, da muss man auch kein Hehl drum machen, denn ganz klar, was aber auch einen Vorteil bringt es für uns wieder, mit Excel war der volle Fokus sein, zu wachsen und so schnell wie möglich zu wachsen, denn Excel war klein. Jetzt, mit diesem Merger, sind wir auf einem Niveau, dass wir zu den Top-Playern gehören. Das bedeutet, dass wir jetzt so mit diesem Merger ein wenig shiften können zu mehr Financial Stability in Richtung Break-Even das Geschäftsmodell entwickeln, denn du musst nicht mehr auf Teufel komm raus wachsen, um als Marke überhaupt relevant zu sein. Wir sind jetzt relevant und so ist auch 2024 aufgesetzt. Also tatsächlich zu schauen, streamline deine Operations, dass du halbwegs vernünftig das alles aufstellst, dass du nicht mehr alles haben musst und alles abbilden musst. Und dann unser Kerngeschäft E-Sport so zu stärken, dass wir dann eben ein sehr angesehener Player ist. Wir halten immer die Augen offen und das haben wir natürlich das große Glück, dass wir so eine starke Investorengruppe haben. Was denn sonst in der Gaming-Industrie könnte denn interessant sein für uns als Business und was könnten wir vielleicht dazu addieren, wobei ich ein großer Feind davon bin, nur weil E-Sport nicht schnell genug wächst, alles andere noch zu machen. Ich glaube, das haben viele schon probiert und ist dann wirklich kläglich gescheitert. Wir machen es, wenn wir glauben, das macht Sinn. Und vielleicht, wenn ihr mal so ein bisschen bei uns reinschaut, wir haben so HitCap-Channel Ende 2022 akquiriert für relativ kleines Geld, die jetzt für uns ein sehr schönes Asset abbilden. Das sind unsere GX Educational Channels, also wo wir eine riesen Reichweite haben auf League of Legends Content, den wir dann vernünftig vermarkten können. Aber das gehört für mich dann doch sehr stark auch zum Kerngeschäft. Ja. Wir wollen davon nicht zu weit abdriften.
Glaubst du, dass ihr also durch den Merger so konsolidiert seid, dass von hier sozusagen es eher wieder nur nach vorne Wachstum, also ne, du hast ja gesagt, ihr müsst nicht mehr forcieren, aber grundsätzlich ein gesundes Wachstum kommt, oder wie siehst du das?
Also ich glaube schon, dass der E-Sport und unsere Branche weiter wachsen wird, und ich glaube dann auch ohne diesen Hype, den dann ganz viele Leute für viele Jahre dann irgendwie veranstaltet haben, so einen natürlichen demografischen Wachstum wir weiterhin haben, natürlich diese Begeisterung aus dem Nahen Osten da auch hilfreich ist und ich glaube für uns alle auch gerade etwas Positives ist. Ich glaube allerdings, denkst, dass das Tempo hier viel geringer ist, als viele Investoren dann gehofft haben und auch darauf basierend investiert haben und jetzt sich damit anfreunden müssen, dass es dann vielleicht dieses langsamere Wachstum auch ein schönes Wachstum ist. Aber ja, man muss da schon die richtige Balance finden. Man darf nicht vergessen, auf einmal zu wachsen, denn kein Geschäft heutzutage mag es zu stagnieren. Und da geht's dann, glaube ich, dann scheiden sich dann, glaube ich, irgendwann auch zwischen gut und schlecht Organisation. Wie viel investiere ich denn und wie viel wachse ich denn damit? Und ich glaube, da wurden viele, viele, viele Fehler in der Vergangenheit gemacht.
Ja, es hat sehr viel Geld reingekommen. Und es wurde ja auch mit beiden Händen ausgegeben, ne,
um möglichst
schnell die Bewertung zu pushen.
Ja, genau. Aber irgendwo ist das auch fast schon wieder ganz normal in allen Industrien. Denn Investoren, die viel Geld reingeben, die wollen eigentlich nicht, dass die Operative dieses Geld ganz festhält. Ne? Die wollen ja eigentlich, dass das Geld ausgegeben wird, weil sie ja skalieren wollen. So, da ist ja immer diese Krux in dem Ganzen, dass du da eigentlich stark genug sein musst, dann als Führung zu sagen, ja, verstehen wir alles, aber nur weil wir jetzt diesen Zwang haben, ist es aber schlecht investiertes Geld. Und das war, glaube ich, für ganz viele, viele Organisationen ein Problem, dass diese Erwartungshaltung, dass man denen einfach nicht Schritt halten konnte. Außer ganz, ganz, ganz wenige.
Das ist ja eigentlich ein ganz schöner Abschluss.
Ja.
Dann habe ich zwei Fragen. Also zum einen natürlich noch an dich. Was glaubst du denn, mit wem sollten wir uns unbedingt mal unterhalten? Das fragen wir jetzt immer unsere Gäste, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wen wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Hast du da jemanden?
Boah, lass mich mal überlegen. Deutschsprachig, richtig?
Ja.
Oder, ja, deutschsprachig. Lass mich mal überlegen. Ich meine, ich kann euch natürlich meinen besten und liebsten Freund von Schalke 04 empfehlen, Claudio Kasper, der dann nach Schalke bei Rennsport gearbeitet hat, jetzt aber auch nicht mehr bei Rennsport ist und vielleicht auch da was Interessantes zu berichten hat. Wobei vermutlich relativ viel dann sich ähnelt zu dem, was ich erzählt habe, zumindest zu den Schalke 6 Jahren. Deshalb weiß ich nicht so genau. Aber ich muss schon sagen, ich meine, ich verfolge eure Podcasts. Ich spreche, glaube ich, schon mit den Leuten, mit denen ich dann auch relativ viel zu tun habe und die interessant sind. Und ich bin auch, da muss ich auch ein bisschen mich selber kritisieren, leider Gottes auch viel zu wenig in dem deutschsprachigen Gaming- und E-Sport-Raum unterwegs. Muss ich auch unbedingt mal wieder ein bisschen anpassen. Aber die Leute, die mir mal ganz gerne sind, aber ich glaube, mit denen habt ihr alle schon gesprochen, sowas wie Jan Dominikus, Henrik Ruhe, Alex Müller, aber die habt ihr jetzt sicherlich alle schon gehabt.
Die holen wir auch irgendwann alle nochmal wieder.
Hans-Christian Dürr, Christian, kennst du ja auch gut, oder? Ja. Auch immer spannend, weil das ja von Publisher-Perspektive dann ist, wobei das Problem daran ist ja, dass die ganzen Publisher ja immer sehr verschlossen sind und nicht viel preisgeben.
Ja, ich glaube, zu viel kann er nicht erzählen.
Genau.
Ja, hast du denn noch ein Thema, dass du glaubst, dass du noch irgendwie loswerden willst, aber wir haben dich nicht drauf angesprochen?
Also, wir haben ja ganz viel über mich gesprochen und ich glaube, da haben wir schon viel angerissen und ich glaube, gerade die Schalke-Zeit war schon spannend und auch mit vielen Highlights. Was mir wichtig ist, dass dann tatsächlich auch Leute wie ihr die Unterstützung bekommt, die ihr benötigt. Und das hatte ich ja eingangs mal gesagt, Dennis, dass ich dein LinkedIn-Post gesehen habe. Ich glaube, wir haben alle es gerade schwer, alle gemeinsam und ich glaube, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber vielleicht immer noch die Spielehersteller ausgeschlossen, aber alle anderen Player im Markt, Tournament Organizers und so weiter haben es echt schwer. Daher sollten wir irgendwie uns gegenseitig unterstützen und nicht irgendwie uns das Leben selber schwerer machen. Das wäre mir ein Anliegen, aber uns auch weniger Sorgen machen, denn viele machen sich jetzt Sorgen, weil die Spielehersteller so viele Leute entlassen. Ich glaube allerdings nicht, dass das zwingend darauf zurückzuführen ist, dass es den Spieleherstellern auf einmal schlecht geht, sondern ich glaube einfach nur, dass die dann irgendwie nach 10 Jahren Wachstum, Extremwachstum auch gemerkt haben, vielleicht müssen wir gar nicht all das tun und sich ein bisschen von Valve abschauen, die ja das vielleicht ein spannendes Geschäftsmodell in der gesamten Industrie haben. Von daher glaube ich, dass die Sorge auch ein wenig geringer sein sollte, als sie dann vielleicht auch ist für viele.
Das ist doch ein perfekter Abschluss. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke euch, dass ihr mich hier eingeladen habt. War mal schön, wieder einen deutschsprachigen Podcast zu haben und euch auch wieder zu sehen.
Ja, schließe ich mich an. Vielen Dank.
Mir auch. Danke.
Sehr gerne und wir hören uns dann mit Sicherheit bald oder sehen uns irgendwo.
So machen wir's.
Tschüss. Ciao, Leute.
System shut down.